Und hier noch ein Podcast-Tipp. Wenn euch Geschichten aus Hamburg interessieren, hört gerne mal in unseren Podcast Unser Tor zur Welt rein. Wir vom Hamburger Abendblatt sprechen dort mit Menschen, die im Hafen arbeiten und nehmen euch mit hinter die Kulissen des einzigartigen Ortes. Es geht um Schiffe, Logistik, große Pläne und persönliche Geschichten. Alle 2 Wochen gibt's eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt. Präsentiert von MSC.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, ich bin Lars Heider und ich habe eben in dem Podcast, eben ist gut, muss man sich voranhören, in dem Podcast, den ich mit Holger Hübner gemacht habe, in der Reihe Entscheider treffen Heider, habe ich gesagt, Holger, ich habe noch eine Überraschung für dich. Und Holger hatte glücklicherweise noch ein bisschen Zeit. Und jetzt bringe ich hier 2 Menschen zusammen, wo man denkt, irgendwie man sieht doppelt und man sieht sie auch doppelt, die eigentlich die gleiche Geschichte haben. Denn was ist passiert? 2 junge Männer, als sie jung waren, sind beide noch jung, aber als sie ganz jung waren, überlegen sich, ich mach mal was für Freunde. Der eine im Bereich Heavy Metal, der andere im Bereich Marketing. Und beide mit Musik, der andere ein bisschen härter, der eine ein bisschen nicht ganz so hart, aber auch irgendwie Rock und auch mal, also so. Und dann bauen die das auf und fangen erst ganz klein an und daraus wird etwas, einerseits das größte Metal-Festival der Welt, andererseits das größte Marketing-Festival, Marketing-Kongress mindestens Europas, sagen wir es mal so. Beides so im Bereich von 80.000 Teilnehmer, Fans, wie auch immer. Beide kommen aus Norddeutschland. Beide gucken mich so an. Ihr seht auch wirklich noch, ihr habt noch den gleichen Gesichtsausdruck. Und jetzt kommt es und beide kennen sich offensichtlich. Und darüber wollen wir ein bisschen sprechen, wie ihr euch kennt, was ihr voneinander lernen könnt, ob ihr euch einander was abguckt. Und dann natürlich, Holger, als Gründer von Wacken bist du schon ein bisschen weiter als Philipp Westermeier, der Gründer von OMR. Übrigens auch das.
Wir sind nicht weiter, aber wir sind älter.
Also WOA und OMR, also auch noch 3 Buchstaben, unglaublich viele Parallelen. Und ich ahne, Philipp, als ich dich fragte, hast du Lust zu kommen? Gestern hast du gesagt, ich mache es. Das heißt, ihr kennt euch schon länger.
Ja, also ich kenne Holger wahrscheinlich noch länger als er mich. Aus der Ferne natürlich habe ich ihn beobachtet. Oder Wacken ist ja schon noch viel länger ein Begriff. Und mit Kinofilm und weiß nicht, der ikonische Bilder, Jan Delay im weißen Anzug zwischen all den Rockern im Schlamm und so. Also das habe ich natürlich auch alles mitbekommen. Und dann hatten wir mal in einem der ganz frühen OMR-Events Bruce Dickinson zu Gast. Als der sollte seine Geschichte erzählen. Mhm. Und das war so 15, 16 oder so. Und dann bekamen wir eine Mail von Holger, der hat uns dann angeschrieben, was macht ihr mit dem Bruce Dickinson und wie kommt ihr an den? Und müssen uns mal kennenlernen.
Nochmal für Bruce Dickinson, für jemanden wie mich.
Sänger von Iron Maiden.
Okay, danke.
Also einer der bekanntesten, beliebtesten, erfolgreichsten Metal-Bands aktuell.
Iron Maiden kenne ich, aber ich wusste nicht, dass der Sänger
war. Genau, schon so eine legendäre Figur. Und wir machen das ja OMR, dass wir auch versuchen, das immer ein bisschen weiter zu fassen und auch dann zu gucken, okay, wie haben damals Bands und solche Organisationen am Ende Marketing gemacht? Hatten wir den halt da. Und dann hat der Holger sich gemeldet, war bei uns im Büro, wir saßen, glaube ich, zu dritt oder zu viert im Büro. Oh, ey, der Holger Hübner, das ist der Typ von Wacken, der hat sich bei uns gemeldet. Und dann haben wir uns da kennengelernt und eigentlich seitdem, muss man wirklich sagen, hat der Holger uns sehr unterstützt. Also
wir haben ja ein paar Jahre auch produktionstechnisch eben alles für euch gemacht.
Ach,
ja. König der Löwen haben wir angefangen, haben dann so Sachen mit Lindenberg und Deichkind und so weiter, war ja auch damals alle am Start schon und haben es gut begleitet und mal kurz zum Bruce Dickinson, der ist nebenbei ein sehr erfolgreicher Unternehmer, deswegen war er ja auch gewesen bei euch da. Hat eigene Fluggesellschaft, hat ja die eigene Band selbst geflogen. Also das ist ja auch eine geile Story. Man geiler geht's auch nicht, wenn man als Pilot seine eigene Band fliegen kann. Also passt natürlich super. Und da war natürlich auch, der hat natürlich auch viel zu erzählen gehabt, deswegen passt es auch.
Das heißt, du hast am Anfang für OMR?
Wir waren Dienstleister, ja.
Okay. Aber hat es auch, also man kann das schon sagen, hat es auch einfach gefördert. Hat ein bisschen geguckt, okay, wer kommt danach? So in der norddeutschen, damals vielleicht so Veranstaltungs-Tiefebene,
Welt. Und ja, wir hatten ja die Kontakte aus den Künstlern wie Udo Lindenberg gehabt und da war eine super Idee gewesen, dass er dann mit Piano dann auftritt und so weiter, also was Spezielles macht, weil OMR macht ja immer was Spezielles, was alle andere machen, das macht eben OMR natürlich anders und eben auch viel spezieller und deswegen passt das auch gut damals auch mal mit solchen Künstlern wie Deichen, die würdest du so oft gar nicht auf die Bühne kriegen, sondern mal so ein Event sehen und das schafft ihr jetzt mehr denn je ja noch, weil ihr dann auch 4 euch weiterentwickelt habt eben auch und naja.
Nächstes Jahr habe ich Überlegung, ne? Ja, also aber da muss man wirklich sagen. Also
nächstes Jahr 20 Jahre OMR?
15 Jahre. Aber das ist in der Tat ja bei uns die große Krux am Anfang gewesen, dass halt Bands gesagt haben, okay, was soll ich jetzt da auftreten, zum Teil in der Mittagspause? da hat ja keiner irgendwie ein Promille. Ja. Und was bringt das so? Und dann hat natürlich jemand, der die Kredibilität hat wie Holger oder wie Wacken, und dann da gesagt, Mensch, mach das mal, hat uns da in Kontakt gebracht und da ja, unterstützt wirklich. Also das ist so, dass man sagen kann, er hat uns da wirklich mit dran gezüchtet.
Krass.
Und wir stehen jetzt auch in gar keiner Art von Wettbewerb.
Wir ergänzen eigentlich gut. Ja, der mit seinem Geschäftspartner Jasper Ramm, ein sehr gutes Verhältnis eben, der eben uns auch hilft dann beim Sponsoring und die Türen öffnen, weil er da natürlich, ist OMR natürlich eine Macht, weil es ganz anders rangeht, weil OMR beschäftigt, oder da ist Thema Digitalisierung immer Thema von CEOs. Wir müssen uns ja mit den Marketingabteilungen mal anzugreifen abwägen, das ist natürlich viel, viel schwieriger, weil die meisten jedes Jahr ändern sich, weil immer neue Leute sind und die einen haben mal Bock auf Wacken, die haben keinen Bock auf Wacken. Und da kann es sich dann dem Jasper das mal umgekehrt eben uns das mit seinem Netz oder mit eurem Netzwerk eben uns dann auch unterstützen, eben wo wir dann sagen, okay, den Künstler, also die Brand hätten wir vielleicht gar nicht bekommen, wenn wir jetzt von euch nur mit unserer Expertise reingegangen wären. Also hat man sich gegenseitig mal befruchtet über Jahre jetzt ja auch. Die Pandemie hat uns ja auch nochmal weiter zusammengebracht.
Inwieweit war das zusammen? Weil dann beide gleichen Probleme, also da hat man sich mal ausgetauscht, weil wahrscheinlich in der Phase war es ja schwierig.
Wir haben ja
mit wem spreche ich darüber? Weil die meisten Leute haben dieses Problem nicht, dass das Festival nicht stattfindet.
Ja, vor allem unsere Techniker, die ja sehr eng natürlich auch sind bei Philipp, die dementsprechend auch da ein Vertrauen haben, dass die dann auch viel machen eben für...
Ihr habt dieselben Techniker?
Wir haben zum Teil auch Leute, die bei Wacken waren, haben wir mittlerweile in Teilen. Ja. Wir haben da viel Austausch, haben auch viele Dienstleister, da tauscht man sich halt aus. Kennst du die? Wie machen die das? Von Payment bis zu irgendwelchen Ticketsystemen und so weiter und so weiter. Da gibt es auf der operativen Ebene auch Marketingfragen. Wir haben ja dann doch, wie du schon gesagt hast, ähnliche Produkte irgendwo. Ne? Also jetzt natürlich ganz anders innerlich, aber ähnliche Fragen, ähnliche Produktionsherausforderungen. Auch da, auf den ersten Blick was ganz anderes, auf den zweiten Blick dann doch.
Festival ist Festival, ja. Nur das Einzige, was er nicht hat, ist eben, haben sie auch schon mehr weniger, weil Leute auch schon keine Hotelzimmer mehr finden. Auch Camping haben, gibt es den Grund bei euch ja auch schon, dass Leute irgendwo campen müssen, weil sie keine Hotelzimmer kriegen, weil sie so zu teuer sind in Hamburg. Aber da gibt es eben viele Synergien eben auch in den Bereichen, wo man sich austauschen kann.
Frau Gesang, ist ja sonst das sehr. Ich meine, ihr müsst irgendwie 70, 75, 80.000 Leute unterbringen, ihr müsst das Ticketing machen, ihr braucht Sponsoren, ihr braucht Merchandising, Technik. Das ist eigentlich eh nicht Technik.
Aber was wir auch nicht haben, ist also diesen Abverkauf auf Knopfdruck. Also wir müssen schon noch ein bisschen trommeln. Bei Holger ist ja so, der muss ja fast kein Marketing mehr machen. Der muss ja einfach nur sagen, es ist jetzt
immer wieder... Immer trommeln.
Geht wieder los und die Tickets sind verkauft.
Ja. Damals, als du, als du überlegt hast, ich nehme einen rein, hast du auch mal mit Philipp gesprochen und gesagt, Philipp, wie sieht's denn bei dir aus? Willst du nicht mal einsteigen?
Bitte?
Willst du nicht mal einsteigen? Nee.
Nein, das war gar nicht so. Ich meine, wir haben den Gedanken gehabt, ja, als Thomas und ich 50 geworden sind, also bei 2017, 2018 haben wir den Gedanken gehabt und so, war das alles noch eine andere Welt eben noch. Ne? Da hatten wir schon eine Vorstellung, mit wem wir da reden. Eben auch, so viele gibt es da ja auch nicht, die das können oder konnten eben damals eben auch. Da wollten wir auch ganz anderen Bereichen gehen eben auch. Da haben wir auch, muss sagen, eben auch logischerweise eben OMR noch gar nicht so auf der globalen Pfanne gehabt eben auch, ne?
Ja, also ich hätte es im Nachhinein natürlich jetzt, es ist eine geile, wirklich geile Firma. Also das ist jetzt irgendwie, man muss überlegen, das sind ja auch 70.000 Ticketkäufer, die auch einfach Kunden. Welche Produkte kennst du, die so viel kosten wie ein Wackenticket? Was kostet dieses Jahr?
333 Euro.
Ja, so plus allem drum und dran.
Was auch noch mal gleich mal OMR, das ist interessant. Was OMR-Ticket, was kostet das für zwei Tage?
449.
Weil der Holger zu Recht sagte, bin ich auf deine Meinung gespannt, das ist einfach zu wenig, 333 Euro.
Es ist,
darf man ganz so laut sagen, das wird man Backzone ja auch mal medial, aber ja. es ist, man muss immer sagen, europäischer Vergleich oder auch Weltvergleich, Amerika ist ja noch abartiger teurer, bei Festivals eben auch. Aber wir suchen das immer zu erklären, wenn ich jetzt, sag ich mal, Camping machen würde, jetzt hier in St. Peter-Ording in Büsum, was kostet mir so ein Stellplatz da eben mit meinem Camper, dann kann man sich schnell hochrechnen, dass eben Festivals, nicht nur wir, sondern auch andere, unsere Kollegen, Hurricane, Deichbrand, Poker, wie sie da heißen, eben da eben sehr gut günstig sind, eben auch aber auch viel liefern, eben viel bieten eben auch. Ja. Und vor allem, was wichtig ist, auch für die Eltern ja auch mal sind, gerade bei den jungen Leuten, sind sicher. Deutsche Festivals sind extrem sicher. Das ist eben auch ganz wichtig.
Aber man muss ja, glaube ich, also das wird jetzt auch keiner überraschen, weil Holger ist ja noch so, dass neben dem Ticketpreis hat er die Möglichkeit, alles zu verkaufen, was da ist. Stellplätze und Getränke, das ist bei uns nicht ganz so extrem, weil die Hotels bei uns, die gönnen wir nicht,
gerade.
Also da muss man erstmal ein Produkt finden. Jetzt gibt jemand wahrscheinlich bei so einem Wackenwochenende mindestens mal 500 Euro aus. All in, mehr. Welche Produkte gibt es eigentlich in Deutschland, wo sich jedes Jahr 70.000 Menschen 500 Euro ausgeben. Das ist ja fast wie ein iPhone.
Ja.
Das gibt's gar nicht so oft. Und deswegen ist mir schon relativ früh aufgefallen, das ist eine gute Firma, wo die auf Knopfdruck jedes Jahr 70.000 Mal oder 80.000 Mal 500 Euro So, und deswegen da hätten wir uns wahrscheinlich auch nicht so viele Anteile leisten können, muss man auch zugestehen.
Ne? Ja, die Festivals sind ja schon für viele einfach Urlaub. Das ist eine Woche Attacke, ob nun beim Wacken oder beim Hurricane oder Rock am Ring oder Summer Breeze. Gerade die Metal-Festivals sind ja sehr stabil, also sind ja alle ausverkauft. Ob nun sagt ihr irgendwann Summer Breeze, Rock Hard, Rock Hard, Wacken, alle ausverkauft. Mhm. Das, die Metal-Szene funktioniert ja sehr super. Und das ist immer wichtig, wie man sich positioniert auch. Andere Festivals haben mehr Probleme, weil natürlich auch vielleicht die klare Positionierung fehlt, weil natürlich auch immer viele gucken, okay, wer ist denn der Headliner? Okay, Headliner, heute Ed Sheeran, kein Bock drauf, bleib ich beim Arsch zu Hause. Oder geh zum Einzelkonzert hin von Ed Sheeran, das ist auch so. Ich meine, Ed Sheeran war jetzt dreimal hier in Hamburg, dreimal ausverkauft, Beckenbacken voll, ne? Und beim Festival letztes Jahr, wo sie gespielt haben, war es nicht voll. Ich meine, das zeigt schon, dass der Kunde schon genau guckt, wo er das Geld für ausgibt und auch genau checkt, okay, wo passt das auch für mich überhaupt dann eben? Will ich auf dem Acker da übernachten und bevor ich da mich entschere und angucke oder gehe lieber in einem gemütlichen Stadion und fahre abends mit dem Arsch zu Hause? Ne? Das ist ja mal so individuell ja alles.
Deshalb ist auch ähnlich bei euch so, also du kündigst ein paar Bands an, so um die 20 oder so, aber bei euch auch so, es gibt ein, zwei, die ja relativ früh ankündigt, aber die anderen kommen dann mit der Zeit erst. Ne? Und die meisten Leute buchen eigentlich unabhängig davon, richtig, wer kommt?
Ja,
oder spielt das eine große Rolle bei euch, wer jetzt der Superstar ist? Dieses Jahr zum Beispiel Dirk Nowitzki.
Nee, ich glaube, das ist, wird mittlerweile einfach sich darauf verlassen, dass das gute Leute sind und auch in der Tiefe, nicht nur die zwei Headliner. Und am Ende ist es bei uns ja auch ein Business-Event, das nochmal seine Dringlichkeit hoffentlich hat für viele Leute aus den Business-Besuchern und bei Holger ist halt auch am Ende eine Community, glaube ich.
Aber ihr habt mal einen draufgesetzt bei euch ja auch. Ne? Also jetzt habt ihr da auch nochmal einen, wie das hier, der Schauspieler Reynolds und so weiter. Das ist schon ein fetter Name, sag ich mal. Und ja, aber das läuft ja eben auch. Ne?
Ja, also wir haben da auch schon über die Jahre, kann man ja mal erzählen, auch viele Sachen gemeinsam diskutiert, aber dann merkt man auch einen Unterschied. Und zwar hätte ich sehr gerne, und das war Holgers Idee schon vor Jahren, gemeinsam auch Cruises zu machen, Kreuzfahrten.
Ja.
Holger ist ja sehr erfolgreich, das ist ja vielleicht gar nicht allen bekannt. Irgendwie auch
Full als, Metal Cruise, genau.
Genau, als Kreuzfahrtunternehmer. Und suchte aber nach neuen Ideen und dachte dann auch, Mensch, hier habt ihr nicht auch Bock? Und auch da wieder so ein bisschen uns hier da rein zu entwickeln und uns zu unterstützen. Aber bei uns muss man halt sagen, bei uns sind das ja auch nicht Einzelpersonen, die kaufen, sondern Firmen. Mhm. Das heißt, unsere Tickets kaufen zu 90% oder noch mehr Firmen. Bei dir kaufen es ja Einzelpersonen. Und als dann die Idee mit den Kreuzfahrten kam, habe ich auch kurz drüber nachgedacht, das ist eigentlich geil, das wäre richtig cool. Nur in dem Moment, wo du halt dann jetzt dich auf die Kundenseite begibst und überlegst, da will jetzt ein CMO oder ein Marketingchef Budget, oder stell dir mal vor, bei euch im Abendblatt, was willst du, 500 Euro, ich will jetzt auf eine Kreuzfahrt, dann sagen alle, ja, okay, also das macht, glaube ich, keinen Sinn, dass du jetzt hier auf Firmenkosten, irgendwie, das ist im Privatbereich viel einfacher.
Und natürlich, Entschuldigung, das war natürlich damals, als wir darüber diskutiert haben, war natürlich auch die Netzanbindung auf Schiff war nicht geil, weil immer mit irgendwelchen Satelliten und so weiter, meine teuer, sag ich mal, das hat sich ja nun in den letzten 2-3 Jahre gebessert, dass die da besser aufgestellt sind, die Kreuzfahrer, mit diversen technischen Neuerungen, sag ich mal, Namen wollen wir jetzt hier nicht nennen, aber es war ja damals eben auch nicht optimal. Ich meine, wenn du dann auch eine Digitalmesse hast und bist dann nicht, sag ich mal, online, hast du ein Problem. Ne? Das kannst du nicht wegdiskutieren. Das hat zum Glück das verbessert. Daran wird es jetzt nicht scheinen. Aber damals war das auch ein Grund, eben okay, Netzanbindung war nicht optimal und dementsprechend konnte man auch dann im technischen Bereich das gar nicht so machen, wie man es vielleicht gerne wollte.
Aber wir haben schon halt über die Jahre viele Sachen so gemeinsam überlegt. Ja, und ich bin
macht auch Spaß.
Jedes Mal gerne bei Wacken, guck's mir an. Ne?
Ihr seid immer über die Jahre gewachsen. Jetzt seid ihr an so einem Punkt, wo du sagst, okay, das ist jetzt 75.000 dieses Jahr?
Oder weniger, 70.
Ja. 70, aber 70. Ja. Und sagst aber so, viel mehr geht nicht und Wacken 85.000 ist absolute Grenze, Feierabend. Ja. Was bedeutet das? Weil ich habe jetzt heute kennengelernt, dich kenne ich schon länger, habe natürlich gelernt, so ein Unternehmen, das muss wachsen. Wenn es nicht mehr wächst, ist das schlimm?
Ja gut, das kann ja wachsen. Hat ja keiner gesagt, dass er nicht wachsen kann.
Aber in anderen Bereichen. In anderen Bereichen, genau, ja. Also du brauchst andere Bereiche, genau.
Digitalisierung, Sponsoring, sag ich ja, Brands and Partnerships, immer noch Luft nach oben eben auch. Klar, Food and Beverage ist einmal ausgerechnet. Irgendwann kannst du den Bierpreis auch nicht mehr erhöhen. Oder irgendwann kannst du das T-Shirt auch nicht mehr teurer machen. Also da muss man schon aufpassen, eben, dass du ja schon in unserem Podcast eben, aber eben, du hast eben Brands and Partnership, gibt's immer Luft nach oben. Also es ist immer noch geil, die richtigen Leute zu finden. Ich frage, ob man es dann eben auch, dann wer das im Design wird eben auch.
Ja, das ist einfach so. Also bei uns auch, wir können woanders wachsen. Aber es ist eigentlich ein bisschen schade, weil ich meine, es wäre natürlich am einfachsten, man könnte in dem Kernprodukt und wahrscheinlich könntest du nicht nur 85.000, sondern auch mal noch 100.000 Tickets verkaufen.
Bei dir sind es einfach die Flächen, ne? Die das der limitierende Faktor sind?
Ja, die Flächen erstmal, ja, und ich dachte immer, weniger ist manchmal mehr. Ne? Ich meine, der Fan muss ja auch sagen, okay, das ist cool, wenn du irgendwie dann, dass ich da über 100.000 bist, dann ist immer vielleicht nicht mehr cool. Mhm. Und dann haben wir das Thema Sicherheit. So ist es alles super, funktioniert alles, die Anreise funktioniert, wir sind alle happy. Alle kommen, wenn es normal Wetter ist, auch alle auf Flächen gut rauf und das ist auch wichtig eben auch. Alle kommen gut runter wieder und wie gesagt, Priorität ist einfach, Festival muss sicher sein. Und
das bei dir sind die Flächen, ne, Philipp?
Also Flächen.
Ihr habt schon die komplette Messehalle.
Die besten Messehallen, genau. Und am Ende, ich glaube, das allerhärteste Problem für uns ist tatsächlich die Hotelsituation in Hamburg. Also, weil wir könnten wahrscheinlich das TCH, das kennst du ja am Samtobahnhof, ja,
mit der ist jetzt zunehmen, okay.
Zunehmen, dann würden wir schon ein bisschen bei den Flächen wachsen. Aber wir merken auch schon, dass die Hotelpreise so sind, wie sie sind und im Zweifel auch nicht mehr Hotels da sind, ist bei uns der Ticketpreis in Wahrheit, der für viele, die zugereist kommen, ein höherer. Das kostet das Ticket. Ohne das Hotel, es geht ja gar nicht ohne.
Und Hotel ist richtig, da kriegst du unter 300 Euro fast gar nichts mehr.
Ne? Also es gibt mal immer mal wieder so, mittlerweile gibt es ja in Lüneburg oder in teilweise auch in Bremen oder in irgendwelchen in Elmshorn oder in umliegenden Städten noch ein paar Hotels, aber es sind auch keine riesigen Mengen. Ja, wir haben jetzt tatsächlich einmal überlegt, auch das ein bisschen von Holger inspiriert, so ein Kreuzfahrtschiff halt reinzustellen während der Tage. Jetzt nicht als Cruise, sondern einfach nur so als Hotel und Fläche. Aber das ist dann schon auch irgendwie natürlich sofort ein richtig großer zusätzlicher Batzen. Also ein Tag Kreuzfahrtschiff, du weißt es auch, da bist du sofort im siebenstelligen Bereich unterwegs.
Und bleib unflexibel. Im siebenstelligen Bereich für einen Tag?
Ja, das muss ja da hingefahren werden.
Ja, klar.
Du kannst ja gar nicht einen Tag kaufen. Das ist dann irgendwie Teil einer Route, muss es dann werden.
Okay.
Und dann hast du das da liegen. Und dann, wenn du das dann durchrechnest, was das irgendwie die Reederei also da haben will dafür, dann kannst du dann sind die Hotelzimmer zwar da, aber der Preis ist auch wieder hoch.
Ja.
Also insofern.
Wir haben oft genug mit denen diskutiert, und die sehen das einfach nicht als Marketing-Tool, was sehr schade ist, weil ich glaube, das wird ein totaler Burner sein für die Gäste eben auch. Aber sie kriegen es nicht hin, weil sie natürlich ihre Routings haben, dann haben sie ihre Liegezeiten, kosten Geld. Hamburg ist auch noch teuer ja noch. Von allen Häfen ist Hamburg ja noch das teuerste neben, und der Bremerhaven ist am günstigsten, aber Bremerhaven ist so weit weg. Kiel, auch schwierig eben auch noch zu weit weg und ja, Hamburg ist dann beim teuersten. Und dann, ja klar, dann haben sie natürlich so, rechnen sie genau vor, was sie haben müssen, und wenn natürlich dann keine Kreativität aus Marketing kommt, ist es schwierig.
Also das wäre auf jeden Fall noch eine Möglichkeit in der Theorie, aber ja, also es ist schon so, dass wir jetzt mit dem Kern erstmal auch an einem Limit angekommen sind. Ja.
Und wenn etwas nicht mehr wächst, also wenn die Ereignisse nicht mehr wachsen, geht es dann irgendwann zurück automatisch?
Glaube ich nicht. Ich glaube, ich finde es auch eigentlich in bestimmte Aspekte, wie Holger es macht, total gut, weil Holger ist aus meiner Sicht auch auf dem Weg zu einem Wimbledon oder zu einem Ascot-Pferderennen, wo man in 100 Jahren sagt, okay, das ist einfach da, es hat einfach riesige Tradition. Ja. Und was man daher beobachten kann, ist bei richtig vielen großen globalen Events, ist, die erhöhen dann zum Teil ihre Preise auch nicht. Die haben dann so einen langen Atem und so eine Legacy, die sagen auch nicht, wir müssen jetzt aus jedem Jahr das Maximum rausholen. Und das sehe ich für uns auch so, dass ich da auch hin will, es ist halt jedes Jahr da, und man muss auch gar nicht immer das alles maximal ausquetschen, und es ist einfach so ein Monument im Kalender, wie halt für die Pferderennleute ist Ascot, Wimbledon für die Tennisleute, und da gibt es ja so ein paar Dinger. Es ist krass, was Wimbledon liegen lässt. Ich war jetzt letzte Woche da, die teilweise sind ja Flächen, die offenkundig mega geile Sponsoring
kriegen werden. Wimbledon?
Ja, werden nicht versponsert, weil sie sagen, nein, hier bei uns ist Clubkultur, es weiß, gibt keinen Sponsor. Lassen die liegen.
Ja.
Oder halt irgendwie, dass sie sagen, sie geben Fernsehrechte vergleichsweise günstig raus, damit möglichst viele Leute zugucken. Ist ja eine Art Marketing. Dass die Ticketpreise einfach verlosen, das Ticket einfach verlosen. Sie könnten die Ticketpreise noch weiter anziehen, machen sie nicht. Sie verlosen einfach Tickets, damit jeder irgendwie eine Chance hat, reinzukommen. Also das heißt, die machen sehr viele Sachen, die auf den ersten Blick nicht profitmaximierend sind. Und das macht Holger auch mit seinen Preisen. Und das kann man sich, glaube ich, in so einer Situation, wo man eigentlich am Maximum eh angekommen ist, abgucken, finde ich, um so eine Art Langfristplanung einzugehen, dass man versucht, eher so ein indirektes Stabilisierung zu machen und nicht jetzt bei jeder Erlössäule sofort auf Maximum zu gehen.
Das Interessante ist ja, bei euch beiden ist ja so, also wenn einer Wacken sagt, dann weiß jeder sofort, niemand denkt an den Ort. Ich würde sagen, die meisten Leute hätten nicht die Hauch einer Ahnung, wo der Ort liegt.
Dafür ist das zu klein.
Nee, genau, aber jeder weiß sofort Wacken, Heavy Metal, und OMR weiß jeder sofort, was mit Marketing. Das ist auch schon, also vielleicht noch nicht ganz so.
Früher hieß es Wacken bei Hamburg, heißt es Hamburg bei Wacken. Ne?
Genau, also das habt ihr geschafft. Und mich würde interessieren, wir haben mit Holger schon drüber gesprochen. Holger ist sozusagen mit seinen Kunden, mit seinen Fans mitgealtert. Darf ich das so sagen?
Jetzt geht es ja darum, dass wir die jungen Leute natürlich einfangen.
Genau.
Obwohl wir Generationsfestival sind, von 8 bis 80 müssen wir die jungen Leute bedienen.
Ja.
Und die versuchen wir ja auch zu bedienen mit Themen wie E-Sport, mit Gaming, die da einzubinden, eben auch, dass wir die jungen Leute dann, wenn wir die Musik nicht schaffen, zumindest über diese Tools das schaffen eben auch und dann eben wieder den Spagat zur Musik zu schaffen. Ja. Aber ein Festival ist nie fertig. Also man braucht immer noch neue Akzente eben auch, um das auch immer wieder hochzuhalten. Und gerade wenn man die jungen Leute haben will, das reicht dann eben nicht mehr sagen, okay, wir haben ist so ein Metalband wieder. Man muss einfach kreativer sein. Da sind wir auch jedes Jahr bei, versuchen da auch mal wieder neue Wege zu gehen.
Wo wir jetzt, Philipp, bei dir ist es ja so, wir haben schon mal vor 5 oder 10 Jahren drüber gesprochen, du sagtest, mit jedem Jahr werde ich älter natürlich, aber ich entferne mich auch von der Kernzielgruppe, weil anders als dort ist eure Kernzielgruppe extra. Jedes Mal, wenn ich dann da bin, denke ich so, also wahrscheinlich wird irgendwann mir einer einen Stuhl anbieten. So. Dieses Jahr ist es auch tatsächlich passiert. So, aber also die Leute sind dann schon, was ist die, Mitte 20 ist schon, das ist schon
nee, hoch. Nee,
das oder?
Ist 30.
Oder 30, so. Okay. Aber da bist du jetzt auch schon
ja, ich bin jetzt ein bisschen auch
ein paar Jahre so. Guckst du dann und guck mal, der Holger hat irgendwie jetzt, hat große Teile seines Unternehmens verkauft. Ist sowas Vorbild, ist sowas interessant, sich das anzugucken?
Ja, also ich meine, das ist auf jeden Fall interessant, das anzugucken. Ich glaube, man kann das sagen. Ich durfte bei dem Kaufprozess sogar, wurde ich mal gefragt, irgendwie so, ob ich davon Ahnung hätte, weil auch da, weil Events und so. Und da konnte ich jetzt gar nicht so viel helfen, weil es wurden ja einige Festivals in dem Rahmen verkauft, nicht nur Wacken. Und bei Wacken wusste ich, das ist eine Maschine. Mhm. Das sollte man auf jeden Fall, das ist ein gutes Investment. Die anderen, die man damit im Paket kauft, die kannte ich jetzt nicht, insofern war ich da nicht so meinungsstark, aber habe mir das natürlich angeguckt und da verfolgt, war auch ja schon witzigerweise dann mit den Leuten, die ich über den Verkaufsprozess kennenlernen konnte, dann letztes Jahr zu Gast.
Dann kann sie besser wie wir.
Ja, waren wir da uns alles nochmal gemeinsam vor Ort angeschaut ich beobachte das. Ich bin noch nicht an dem Punkt. Ich meine, der Holger hat ja auch, glaube ich, mal gesagt, das ist, war dann mit seinem 50. Geburtstag, stand das in
das sind ja auch 20 Jahre weiter wie du, das habe ich vergessen.
Ja, genau. Also, es ist.
Ja, dann läuft nach oben.
Aber wie kam das bei dir? Also, kommt das dann auf einmal oder war dir klar, irgendwie muss ich jetzt mal so ein bisschen auch in Sachen Sicherheit?
Ja, das waren ja die Faktoren. Wetter war ein Thema gewesen, immer wieder schlechtes Wetter, immer Probleme gehabt. Dann eben damals noch die Terrorgeschichte, die dann kurzfristig mal aufploppte eben, zum Glück ja nur. War ja damals beim Rock am Ring gewesen und so weiter. Das waren so viele Faktoren, die eine Rolle gespielt haben eben auch. Ne? Wir mit 50 und so und Nachwuchsregelungen gucken, wo bleiben wir denn überhaupt? Mhm. Und ja, einfach dann ja sehen, dass man da weiterkommen will und das einfach weiterentwickelt, weil wir wollen ja nicht stehen bleiben. Wir wollen ja schon alle Bereiche eben nach vorne bringen, auch eben unsere touristischen Themen wie jetzt die Kreuzfahrt und so weiter. Aber hat eben dann auch, kostet natürlich auch Zeit, Geld, Ressourcen und muss man natürlich auch dementsprechend dann auch richtig Gas geben, wenn man das richtig will. Und das konnten wir alleine und wollten wir alleine nicht wuppen.
Also das sind auch natürlich Themen, die uns auch bevorstehen. Also das Alter auf jeden Fall. Wir hat Gott sei Dank
haben wir jetzt. Ihr seid noch hier, genau. Also insofern, ja.
Ja, die Wetterthemen oder Terror, Gott sei Dank, das ist sicherlich bei solchen Events wie bei uns nicht so bislang ein Thema geworden. Aber klar, man guckt sich das an und ich verfolge das. Und ich will das auch nicht für mich ausschließen. Im Moment genieße ich es total, diese jetzige Phase, dass da jetzt kein Investor da ist. Ich glaube, der Investor, Holger weiß es jetzt ja besser als ich. Ich nehme es nur an, der bringt dann auch Herausforderungen mit sich und vor allen Dingen Ansprüche und Erwartungen. Und vor allem, wenn man sie nicht erfüllt und so. Und da habe ich ein bisschen Respekt vor. Deswegen habe ich das bislang bei uns noch nicht ernsthaft erwogen. Aber ich will das nicht ausschließen. Ne?
Wobei das Interessante bei Holger ist ja, dass du dann denkst, Mensch, der hat jetzt irgendwie da ein bisschen Geld bekommen und könnte jetzt auch sagen, danke, ich habe es ja alles bewiesen, dass ich es kann. Viel Glück, aber das war es ja gar nicht so. Also es geht offensichtlich gar nicht um Geld.
Sagen, okay, wir kriegen jetzt XY Geld und sagen, okay, wir geben mal die Rente, das ist totaler Quatsch. War ja nie unser Anspruch. Ne? Also war ja nicht, dass wir jetzt in Rente gehen.
Hat sich eigentlich dein Leben überhaupt dadurch verändert? Du hast mal gesagt, du wärst normalerweise Industriekaufmann gewesen, ne?
Ja, reicht ja.
Oder genau. Reicht dir jetzt. Aber wäre dein Leben jetzt, also dein Privatleben, ein anderes, wenn du nicht Wackengründer geworden wärst, sondern wenn du ganz normal als Industriekaufmann gelebt hättest, wäre irgendetwas anders?
Ja, das definitiv schon.
Ja.
Das hat schon geprägt, dass wir jetzt so eben das machen, wie wir jetzt machen, dass eben auch, das wäre ganz anderer Lebenslauf geworden, definitiv.
Aber du bist ja jetzt nicht
in einer Rolle, in anderen Sachen, und vielleicht, wenn ich jetzt nicht gegen den Baum gefahren wäre mit dem Auto, hätte vielleicht eben auch einen anderen Weg genommen. Also, sind so kleine Sachen, die dann eben auch dazu beigetragen hätten, dass das vielleicht jetzt nicht so gelaufen wäre, wie es jetzt ist.
Aber du, was ich damit meinte, du wohnst jetzt nicht in einem großen Haus an der Elbchaussee.
Nein.
Definitiv nicht. Also, du wohnst immer noch im Nachbarort von Wacken, ist das so?
Genau.
Ja, genau. Also das meine ich so, dass man jetzt sagt, dass das Geld da...
Ich komme ja aus Nachbardorf, ja auch. Thomas kommt aus Wacken, ich komme aus Nachbardorf. Also die Story ist genauso, wir sind die Jungs vom Dorf, aus einem kleinen gallischen Dorf. Das ist eben, wie es ist. Ich meine, jeder kennt uns da, jeder weiß, wo wir wohnen. Und wenn einer fragt, wo wohnt Hübner, dann kann das jeder, weiß es jetzt jeder und ist auch nicht schlimm.
Aber die Frage ist, kann man mit dem, was ihr beide macht, gibt es da überhaupt die Möglichkeit, wirklich aufzuhören? Weil das kommt ja auch dazu, das Festival, Verkauf hin und her, OMR. Du hast ja auch in den vergangenen Jahren, das sieht man ja, du ziehst dich nicht zurück, ist falsch gesagt, aber du bist nicht mehr ganz so präsent, du gibst anderen die Bühne, versuchst rauszusehen.
Ja, die Frage ist, was man aufhören, wie man das definiert eben auch.
Nee, die Frage ist, geht es überhaupt ohne euch?
Also jeder ist ersetzbar.
Ja, das ist die Frage an der Stelle, weil das ist ja schon so, wir haben es jetzt, ein blödes Beispiel, passt gar nicht zusammen, wir haben es in Hamburg erlebt, mit dem Hamburg-Ballett, mit dem berühmten John Neumeier, der 51 Jahre dieses Hamburg-Ballett geleitet hat, 51 Jahre, natürlich eine irre lange Zeit, und dann abgetreten ist und man konnte ja ahnen, wenn das einer 51 Jahre gemacht hat, der Nachfolger wird grandios
scheitern. Aber lass uns mal sagen, wir sitzen da ehrlicherweise zu dritt in dem Boot. Der Tag, an dem du das Abendblatt verlässt, das wird genau so ein Tag.
Ja, aber ich habe es nicht von oben nach unten gebracht und so. Ja, aber
du hast sehr stark geprägt. Das ist auch dein, also finde ich, hat deine ganz klar deine Stimme. Viele Sachen, die sind auf dich zugeschnitten mittlerweile. Also wenn du halt gerade so ein innerliches...
Ja gut, dann kriege ich jetzt, dann können wir ja mal sagen, können wir uns ja gegenseitig... Ja,
wichtig ist, dass man sich nicht klammert. Dass man sagt, man kann loslassen, man kann auch die jungen Leute entwickeln. Das tun wir auch. Wir haben sehr viele junge Leute in unseren Produktionsbereichen, die unter 30 sind, die brennen, die haben Bock, die haben da auch keine Diskussion mit irgendwie Work-Life-Balance-Diskussion und so weiter. Die wollen einfach ein geiles Festival machen, für unseren Fans einen geilen Job machen. Darum geht's ja auch immer. Alle einen geilen Job machen. Alle müssen abliefern. Ich muss immer abliefern noch als Chef, genauso mit Thomas, genauso wie die unsere Mitarbeiter abliefern müssen. So, und wenn man das eben weiter eben auch führt und dann findet man automatisch Leute, die eben das eben weitertragen können, auch das gleiche Mindset haben und so weiter. Aber nochmal, die Leidenschaft, das Herzblut muss einfach da sein.
Das ist
jeder
klar.
Das übernimmt, welcher Form auch immer. Und wenn das nicht da ist, dann ist es natürlich auch so eine Nummer immer schwieriger und das merken die Fans sofort. Die merken sofort, wenn man nicht mehr mit Herzblut dabei ist. Und ich denke, das glaube ich, merken sie nur beim Thomas und mir, dass er darf nochmal noch brennen für das Festival, für die Musik und das ist ihm wichtig. Und da sind wir einfach authentisch, ehrlich und laut. Das wollen wir auch bleiben und das wird sich auch nicht ändern, solange wir eben in einer Form hier eine Rolle spielen.
Trotzdem ist es interessant, du hast ja recht, diese Frage, die man sich stellt, wie sehr es hilft eine Zeit lang, das auf eine Person zu fokussieren, aber dann muss man tatsächlich auch wieder dann zukommen und sagen und das wieder wegnehmen, absolut, weil sonst irgendwie, wenn man mal einfach, halt wenn man keine Lust mehr hat.
Oder er ist ja bei The Brain, er ist dann praktisch eine Person, Hübner Jens, einer Person. Das ist ein bisschen schwieriger. Er hat zwar mit Jasper Ramda, der einen kongenialen Sparringspartner, der ihn da eine Menge dann auch abarbeitet weg und dem
und noch viele hilft, andere auch, tolle Leute, wo jetzt
alle sagen würden. Die kenne ich auch alle gar nicht teilweise mehr, weil natürlich auch mega gewachsen ist. Aber das ist ja nur eine andere Geschichte bei ihm. So, und das ist ja auch...
Aber ich glaube, man muss irgendwie, oder es ist schon die Aufgabe...
Du bist ja selbst ein Star, als Podcast-Kollege und sonstige, bist ja selbst irgendwie schon Star. Das ist bei ihm noch einmal der Sohn wie bei uns.
Das meine ich ja.
Wir sind einfach die Macher und für das, wir sind ja nicht, sonst sind wir ja eher...
Aber Holger macht auch krasse Sachen, muss man ja auch sagen. Ich meine, es gibt Sachen, die du versuchst. Ich bin gestern auf dem Weg zu den Kamai-Festspielen wieder an dem Flughafen der Hartenholm vorbeigefahren, wo du vor kurzem das Werner-Rennen nochmal machen wolltest, ne? Ja. Wo ich sagte, okay, niemals käme ein investorengetriebenes Unternehmen auf die Idee und sagen, wir machen jetzt hier das Werner-Rennen nochmal. Das ist halt irgendwie, das muss man da erstmal dann.
War ich auch schon wieder vorher.
Ja, okay, das muss man erstmal trauen. Und machen und tun.
Nein, also ich sage aber, da bist du schon in eine ganz andere Liga wie wir auch. Und das ist, sonst wärst du auch lange nicht so geworden wie bei dir in der Kürze. Das ist eine andere Liga.
Ja, aber ich versuche auf jeden Fall aktiv, die Leute zu finden, die das auch mal ohne mich machen können. Also es ist jetzt nicht mein Lebensziel, bis zum Ende das so zu machen, weil ich glaube, auch gerade in unserem Bereich irgendwann...
Wir sind auch schnelllebiger wie in Musik.
Genau, da ist irgendwann bin ich halt, bei TikTok habe ich halt irgendwie echt nicht so viel anzubieten, bei LinkedIn, Instagram, das geht alles noch, aber irgendwann bist du dann auch nicht mehr so glaubwürdig und dann es mag ja sein, dass die Firma da noch gehört, aber es muss dann jemand anders machen, also in den verschiedenen Rollen.
Und hier dreht sich ja noch viel schneller als bei uns. Also die Musik ist bei uns ja noch, sag ich mal, zwar nicht endlich, sag ich mal, so Metallica und sind alle nicht endlich, aber die sind ja noch, haben ja noch ein bisschen Haltbarkeitszyklus eben.
Ganz Roses jetzt,
dieses Jahr. Genau. Aber bei dir im digitalen Bereich, das ist ja jeden Tag ändert sich was Neues durch KI, sonstige Module, whatever, blickt da keine Sau mehr durch. Unsere Generation kommt ja schon in Schwimmen da. Wo du sagst, okay, da schalte ich erstmal ab. Sorry, habe ich die Gruppe dann verlassen oder so. Ne?
Das hat der Holger gesagt, dass Heavy Metal ist eigentlich eher ein konservatives Genre. Und dann, wenn man drüber nachdenkt, das stimmt. Also ich habe gesagt, die Menschen, die ich kenne, die Heavy Metal kennen, das sind das sind normale, nette Menschen, die im Leben stehen.
Besserverdiener.
Besser verdienen, das ja,
würde ich schon sagen, das ist auf jeden Fall so
viel. Weil besser Normalverdiener sind ziemlich, also hauptsächlich, die verdienen Geld.
Das genau. Geht, das also, schon mal, und die haben auf jeden Fall auch. Was, genau.
Das ist schon, ne, bei einigen schon schwierig,
sag ich mal. Es gibt ja die lustigen Sprüche irgendwie, wenn das Wackenfestival ist und wenn da irgendwas passiert, dann fällt in Deutschland irgendwie, fallen irgendwie mehrere tausend EDV-Abteilungen aus.
Genau. Weil die da alle,
weil die ja, alle arbeiten.
Und dann ja. ich liebe eine Frage, vielleicht zum Schluss, eine von, vielleicht nicht noch die ganze Frage, aber eine Frage, die ich neulich mal gestellt wurde, nicht mir, sondern jemandem, habe ich zugehört. Und die Frage ist toll und ich bin gespannt, wie ihr darauf reagiert. Wann wusstet ihr, dass ihr es geschafft habt?
Gute Frage.
Sag ja, gute Frage, oder? Gab es diesen Moment, dass es, ich hab's geschafft?
Nee. Also das gab nie diesen
also was, diese, du sagst schon, Philipp,
nein,
du sagst
nein? Es gab diese Fragestellung eigentlich so nicht. Es gab auch nicht den Gedanken zu sagen, okay, jetzt haben wir es geschafft, weil jetzt, keine Ahnung, weil jetzt das Jugendsparbuch voll ist. Also ich Quatsch. Also nee, also gab es diese Frage haben wir uns gar nicht gestellt. Wir haben immer gemacht. Also wir haben immer von, auch teilweise von Jahr zu Jahr, gerade 90er waren, dachte ich, da waren ja die schlechten Zeiten waren mit den besten Zeiten. Aber wir haben nie uns hingesetzt, oh, jetzt haben wir es aber geschafft. Und was heißt schaffen? Was heißt schaffen? Die Frage ist.
Nein, das ist ja auch die Frage.
Da ich schreibe schon eine Frage.
Ob sich ein Gefühl der Zufriedenheit irgendwann einstellt. Ja, das dass man das irgendwann andere. Dieses, weißt du, dieses, was ja Sportler erzählen, dass sie das eigentlich nie haben, Hochleistungssport, die sagen, scheiße, wenn ich neulich mit einem Tennisspieler gesprochen, der sagt, ich habe in meiner Karriere aufgehört, ich musste noch weiter Sport machen, also habe ich Halbmarathon gemacht. Habe am ersten Halbmarathon teilgenommen. Bin Neunter geworden, bin total frustriert gewesen, weil ich bin es gewohnt, Erster zu werden. Ich mache jetzt nichts mehr. Ich mache Spaziergänge im Wald nur noch alleine, damit mich keiner überholt. Also diesen Moment zu sagen, ich habe es geschafft und dann auch das genießen zu können und sich zurücklehnen zu können und sagen können, hey. Also
das ist ja nach jedem Festival. Ich bin froh, wenn nach jedem Festival bin ich glücklich und froh, alle heil nach Hause kommen, wenn alle Mitarbeiter, keiner zu Schaden kommt, alles rund gelaufen ist, wenn keine großen Schäden sind, eben wegen Wetter und sonstige Sachen und so weiter. Also wenn das eben alles wirklich gut gelaufen ist.
Und wieso willst du es dann also nochmal haben und nochmal und nochmal?
Das ist einfach der Antrieb, den wir haben. Also okay. Wir sind einfach dann rastlos, einfach Attacke.
Ja, also ich habe bei mir so eine Paranoia. Also ich will deswegen so geschafft haben, kann man dann in dem Alter auch gar nicht sagen, man weiß ja nicht, was das Leben noch auch an Schicksalsschlägen und so bereithält und sowas. Also ich bin da echt auch super zurückhaltend und würde mir eher manchmal wünschen, dass man diese Lockerheit hat. Also zum Beispiel so Tage zu haben, und okay, ich weiß gar nicht, was ich heute mache, mal gucken, ein bisschen irgendwo rumschlendern oder jetzt war ich am Wochenende da irgendwie in meinen Wimbledon, dann bleibe ich nochmal einen Tag länger oder zwei, ist ja ganz schönes Wetter hier. Sowas, das habe ich da schon eigentlich nicht und ich bin immer ein bisschen, eigentlich fast ein bisschen neidisch auf Freunde, also in Teilen zumindest, die jetzt gerade mir sagen, ich wechsle gerade Jobs, habe dazwischen mal ein halbes Jahr Pause. Ja. Der nächste Job fängt erst am 1.1. an. Bis dahin habe ich jetzt irgendwie Pause. Und ich, also brauche jetzt nicht einen neuen Job, aber diese Pause zu haben, wo man sagt, okay, es gibt jetzt auch gar keinen Job. Ich weiß aber, es kommt wieder was, aber jetzt ist gerade nichts da. Das hätte ich auch mal gerne. Aber das ist halt den Job sehr, sehr schwer umzusetzen. Und
nimmst so eine Menge mit. Wenn du Wimbledon bist, dann guckst du nicht nur im Tennis, dann guckst du schon, was machen die, wie machen die was.
Ja, klar. Man ahnt,
die Werbefläche ist gar nicht vermarktet. Ja. Wieso haben sie nur ein TV-Deal? Du ratterst ja gleich im Kopf rum. Wenn ich auf das andere Beste bin, um Roskilde oder Copenhagen, whatever, dann ratter ich am Kopf aus. Sehe ich was ich geil finde, dann sofort Kamera hier, Mitarbeiter geschickt und der ist total genervt. Ne? Nachts um zwei, Hübner schickt irgendwelche Blödsinn rum, also total angepisst schon. Weil eben ich dann eben auch ratter, weil ich dann das Geiles gesehen habe, weil ich meine, da muss ich dann auch dementsprechend weitertragen. Und das ist eben, da sind wir auch alle dann rastlos und da sag ich mal ein bisschen ADS getrieben und versuchen dann eben die Sachen auch dann eben weiterzutragen auch und im Team mitzunehmen. Ob es nachher gut und schlechter so übernommen wird, das ist eine andere Geschichte, aber man ist ja mal irgendwie dabei.
Kommt dann Carlos Alcaraz nächstes Jahr oder Jannik Sinner?
Mal gucken. Ich glaube jetzt, Sport wird, glaube ich, wieder ein Thema werden. Wir werden uns da in Wimbledon bedienen. Ich kann doch nicht sagen.
Wow, sehr gut. Sag mal, wirklich die letzte Frage, weil Holger das gesagt hat. Vorhin im ersten Podcast, den ich sehr empfehle, der Podcast mit Holger allein, den gibt's auch. Also es ist Wahnsinn, alles gibt alles heute. Dank dir nochmal, Philipp, dass du da so schnell gekommen bist. Der hat gesagt, eigentlich waren die schönsten Jahre die schwierigsten Jahre. Die schwierigsten Jahre für dich waren sicherlich die Corona-Jahre, insbesondere das erste Jahr.
Die schwierigsten Jahre waren die schönsten Jahre.
Habe ich gesagt, ne? Die schwierigsten Jahre waren die schönsten Jahre. Die schönsten Jahre waren nicht die schwierigsten. Das ist Quatsch, genau. Aber galt das für dich auch? Also jetzt, wenn man so zurückguckt und es ist ja irgendwie alles gut ausgegangen? Ja,
klar. Also wenn man das im Rückblick sieht, dann war das sicherlich, dann verklärt man natürlich auch wieder alles so. Und dann war das eine ganz, ganz wichtige Zeit und auch eine irgendwo schöne Zeit. Und es war für mich vor allen Dingen insofern eine Zeit, wo ich das Gefühl habe, viele Sachen, die in den Jahren davor passiert sind, also da hatte OMR so einen Rückenwind, das ist größer geworden. Und ich habe dann auch mal hier in Hamburg einen Unternehmerpreis gewonnen und sowas. Und war mir aber gar nicht so richtig sicher, wofür eigentlich, weil es fiel mir so leicht. Und es kam auch so dann einfach zusammen. Und mit der Pandemie musste ich zum ersten Mal so wirklich dann ja auch eine große Krise meistern. Wir hatten schon da irgendwie über 100 Leute und denen erklären und da so, ja, auch als Führungsfigur jetzt mal im schlechten Wetter da mich zeigen. Und das dann irgendwie hinbekommen zu haben, da durchgekommen zu sein, das ist natürlich so für mich als Unternehmer, hat mir das sehr viel Selbstbewusstsein gegeben, nachher mich sehr auch weitergebracht. Das würde ich schon sagen, das hat auch jetzt so ein bisschen eher, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, ein paar von der Anerkennung, die man so bekommt, ist vielleicht ein bisschen mehr verdient, als das vorher war, weil ich dachte, Mensch, ey, das ist doch hier, das hätte doch jeder so gemacht, wenn er so ein Festival durch Zufall mal angefangen hätte. Und jetzt ist es halt ein bisschen für mich, hat das für mich einen großen Wert, diese Zeit geschafft zu haben. Richtig schön, ich muss sagen, da hat es Momente gegeben, da habe ich versucht, es irgendwie schön zu machen oder mir irgendwie Rückzugsorte zu suchen, aber es war schon auch, wenn man da heute drüber nachdenkt, also da diese riesige Unsicherheit, das war die Frage, die stand im Raum, wird es das je wieder geben?
Genau.
Und dann war ja dann haben wir uns ja ein bisschen auch unter anderem in die Podcast-Welt geflüchtet und dann gab es damals, der eine oder andere wird sich noch erinnern, dieses Clubhouse, dieses Audio, Live-Audio-Ding.
Wo alle dachten, das ist das riesengroße neue Ding.
Genau. Zu mir irgendwie, also das wird jetzt ja wohl das nächste Podcasting. Mit deinem Podcast, da warst du ja früh dabei und alles gut, aber
schade,
das ist jetzt genau so ein bisschen vorbei. Da habe ich dann mit aller Kraft versucht, damals einen der größten deutschen Accounts bei Clubhouse zu haben, um zumindest in der neuen Welle irgendwie mitzuschwimmen, weil ich dachte, meine alte Welle, die Podcast-Welle, ist bald tot. Und dann saß ich da und habe ich auch zu meiner Frau gesagt, ey, das ist jetzt schon richtig bitter. Corona macht das Live-Event-Geschäft möglicherweise platt. Dann ist das Podcast-Geschäft platt. Und da kriegt man dann so richtig Nackenschläge. Und dann habe ich auch so Texte gelesen. Irgendwie. Es gibt halt keine Grundrecht auf wirtschaftlichen Erfolg und auf wirtschaftliche, das ist halt Glück oder auch irgendwie Arbeit, aber es gibt halt keinen Anspruch drauf. Und dachte mir, ja, jetzt erlebe ich jetzt gerade, dass da wirklich keinen Anspruch drauf gibt. Und das war da schon, diese Einsicht, da war schon eine sehr harte Einsicht. Am Ende ist es dann Gott sei Dank ja, bei beiden nicht so ganz so.
Ich muss sagen, Clubhouse war dann nach zwei. Hast du ihn dann angerufen auch mal gehabt? Also das ist so ein bisschen so, weil ich kann mir vorstellen, so Holger ist dann so ein bisschen wie für mich Udo Lindenberg. Wenn ich schlechte Laune habe, rufe ich Udo Lindenberg an und da habe ich nach zwei Minuten keine schlechte Laune mehr. Oder?
Weil wir hatten schon gesprochen, wegen Personal immer, dass wir da eben auch einen Ausdruck geschaut haben, dass eben Leute von Ihnen, dementsprechend auch bei Ihnen dann eben am Start waren, um das alles wieder aufzubauen, eben auch, haben wir schon gesprochen. Aber wie gesagt, wir saßen alle in einem Boot. Ich meine, das ist immer so.
Also da hat jeder im Live-Event-Bereich hat sich angeguckt und.
Aber bist du damals verzweifelt, richtig?
Nee. Wir haben immer nach vorne geguckt. Wir haben mal gehofft, dass irgendwie, immer geht's weiter, immer muss es weitergehen.
Okay. Also ich
habe auch die ganze Pandemie, also Nachmittag, weiß ich auch nicht, wo die geblieben ist. Also ja. Ich habe versucht, Schlagzeug spielen zu machen in der Zeit, weil ich Langeweile hatte, aber hat auch nicht funktioniert, weil es so kompliziert ist. ich weiß gar nicht, wo die Zeit geblieben ist auch.
Man muss ja sagen, also ich meine, ich hatte, damals bin ich ganz frisch zu Eventim gekommen. Also das war in der Zeit der Pandemie, da bin ich da
als Aufsichtsrat?
Als Aufsichtsrat da geworden. Und da war das so, da gibt's ja auch einen legendären Event-Manager, unter anderem den Herrn Schulenberg. Und der hat damals dann immer schon, okay, wir nutzen jetzt die Möglichkeit und kaufen auch hier durchaus zu und machen im Wachsen hier weiter. Das wird schon alles wieder aufgehen. Das hat mir damals ein bisschen Zuversicht gegeben. Weil der halt nochmal eine Generation vor Holger ist.
Genau.
Und der war da ganz souverän und sagte, ja, also das wird schon gehen und wir kaufen jetzt mal irgendwo in Frankreich oder teilweise in Peru irgendwelche Eventfirmen, als wenn es Corona gäbe. Das war schon nicht schlecht. Ne?
Ihr Lieben. Die einen nutzen eben die Krise dann für sich eben mindestens im Positiven um, jeder wieder umgehen kann, ne? Wieder kopftechnisch umgehen kann. Also.
Klaus-Michael Kühne, der damals Lufthansa-Anteile wie verrückt gekauft hat. Und offensichtlich, ja. Es war
nicht so schlecht, wie gut sein kann. Ne?
es war eine große Frage. Bist du in Wacken dieses Jahr?
Ja.
Bist du Metal-Fan?
Nein. Nee, dieses Jahr, also ich bin, es gibt immer jedes Jahr irgendwie dann doch einen Grund, letztes Jahr mit den Investoren, dieses Jahr ist Guns N' Roses da und ich habe noch nie ein Guns N' Roses-Konzert gesehen und so nah in Hamburg kommen sie wahrscheinlich so schnell.
Und aber wieder. Du übernachtest dann nicht
so. 40-jähriges Jubiläum von Guns N' Roses.
Du übernachtest dann nicht, sondern fährst dann wieder zurück.
Wahrscheinlich, ja. Also das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Das ist jetzt auch, wenn man jetzt nicht Metal-Fan ist, ist es ein Erlebnis, da hinzufahren. Und es ist jetzt ähnlich wie Kamai-Festspiel. Du fährst halt eine Stunde.
Ja.
Und wenn der Holger dann nett ist, dann kriegt man da einen guten Parkplatz und kann da einmal...
Wird mir Zaun voll.
Also genau, Lars, komm bitte.
Muss gleich telefonieren. Also,
ich wohne ja sogar ganz in der Nähe von Wacken. Aber an dieser Stelle machen wir jetzt Schluss. Vielen Dank, ihr beiden, dass ihr da wart. Dankeschön.
Ja, klar, vielen Dank.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.